RD.
So klingt der Krieg in Kiew und vielen anderen Städten der Ukraine in diesen Tagen und Nächten. Russlands Luftangriffe sind massiver als jemals zuvor. Es wirkt so, als wolle Putin das überfallene Nachbarland in die Kapitulation bomben. Die Hintergründe und möglichen Folgen dieser Eskalation beleuchten wir jetzt. Willkommen zu Streitkräfte und Strategien, dem Podcast von NDR Info zum russischen Krieg gegen die Ukraine. Ich bin Stefan Niemann.
Und ich bin Kai Küstner. Und heute ist Dienstag, der 27. Mai, und wir zeichnen diese Folge um 12 Uhr auf.
Und die Einschläge, die wir da eben aus Kiew gehört haben, ein unerschrockener Bürger hatte sie vom Balkon aus aufgenommen, als er die russischen Luftschläge mit dem Handy filmte. Eigentlich hatte Bürgermeister Vitali Klitschko die Bewohner der Hauptstadt dazu aufgerufen, in Schutzräumen zu bleiben, denn es gab Tote und viele Verletzte. Kai, wir berichten hier seit mehr als 3 Jahren ja regelmäßig über den Beschuss. Was war anders in den vergangenen Tagen und Nächten?
Also ich glaube, anders war einfach die Massivität dieses Bombenterrors auf ukrainische Städte, unter anderem auf die Hauptstadt Kiew, wie du gesagt hast, mit über 900 Drohnen innerhalb von nur 3 Tagen, wie die ukrainische Flugabwehr berichtete. Und nehmen wir nur die Nacht vom Sonntag auf Montag zum Beispiel, da hat Russland allein über 350 Shahed-Drohnen kombiniert mit Köder-Drohnen abgefeuert, so würde ich sie mal nennen. Also das ist der Versuch, die Anstrengungen der Luftverteidigung der ukrainischen auf sich zu ziehen. Und dann aber eben auch mit neuen Cruise-Missiles vom Typ KH-101, also einer der schwersten Angriffe seit Kriegsbeginn überhaupt, mit zahlreichen Opfern unter Zivilisten. Und was Putin damit natürlich auch tut, ist jenseits aller Worthülsen, so würde ich es mal nennen, und mitten in verstärkten Bemühungen, gerade von Seiten der USA, mit ihm ins Gespräch zu kommen, das Signal zu senden, eure Friedensbemühungen sind gut und schön, ich will diesen Krieg aber ausweiten.
Also offensichtlich versteht Putin Gesprächsangebote als Schwäche. Wenn selbst ein Angebot, sich im Vatikan zu treffen, bei ihm nicht auf Zustimmung stößt, dann müssen wir uns wohl darauf einrichten, dass dieser Krieg länger dauert, als wir uns alle wünschen oder vorstellen können. Den Vorwurf, nicht alle diplomatischen Mittel ausgeschöpft zu haben, die es gibt, den kann uns nun niemand ernsthaft mehr machen.
So hat es Bundeskanzler Friedrich Merz beim WDR-Europaforum gesagt. Aus dem Kreml verlautete ja diese Woche, dass man den Vatikan, also den Heiligen Stuhl, dann eher doch nicht als geeigneten Verhandlungsort sehe. Auch das wieder ein Fingerzeig in die Richtung, dass Putin mögliche Gespräche mindestens verschleppt und wahrscheinlich ein weiterer Beleg, dass er Potemkinsche Diplomatie betreibt, wie ich schon in der letzten Sendung genannt habe, also das Trugbild von möglichen Verhandlungen aufbaut, ohne dass er dem wirklich Taten folgen lässt.
Und Beobachter dieses Krieges sind sich ja auch weitgehend einig. Putin demonstriert gerade besonders gnadenlos Russlands militärische Stärke. Dieser Luftterror soll wohl die ukrainische Bevölkerung demoralisieren. Die unmissverständliche Botschaft aus Moskau, so nach dem Motto, es kann jeden treffen, überall, jederzeit, niemand kann euch schützen, auch die Waffen aus dem Westen werden euch nicht retten. So schrecklich die Bilder von zerstörten Wohnhäusern sind, ist die ukrainische Luftverteidigung wirklich überfordert oder gar am Ende, Kai?
Also ich würde sagen, das ist übertrieben, denn es werden ja nach wie vor die meisten Raketen und Drohnen tatsächlich vom Himmel geholt. Aber dass die Ukraine, um alle ihre Städte wirklich wirkungsvoll zu schützen, noch viel mehr davon bräuchte, also von Luftverteidigung, liegt ja auf der Hand. Ich habe noch den Satz im Ohr, dass das Land vor allem eins bräuchte, Luftverteidigung, Luftverteidigung, Luftverteidigung. Das hörte man, diesen Dreisatz, eigentlich von beiden Seiten sehr häufig, vom deutschen Verteidigungsminister Boris Pistorius genauso wie von der ukrainischen Seite. Es ist, denke ich, Stefan, einfach diese Kombination aus Drohnen und wirklich vielen ballistischen Raketen, diese Kombination, die der Ukraine so zusetzt, aber soll, das würde ich auch so sehen, natürlich davon ablenken, dass Russland am Boden tatsächlich weiter nur im Schneckentempo vorankommt.
Da reden wir gleich noch drüber. Wladimir Selenskyj bittet ja bekanntlich selbst seit Jahren um mehr Flugabwehrsysteme für den Schutz ukrainischer Städte. Am Mittwoch kommt der Präsident der Ukraine nach Berlin. Wird ihm Bundeskanzler Merz anders begegnen, als das sein Vorgänger getan hat?
Na, Merz klang und klingt ja durchaus zumindest schon mal anders als sein Vorgänger. Die Frage ist am Ende, was folgt daraus konkret? Wenn jetzt die Erkenntnis von Friedrich Merz lautet, und wir haben ihn ja eben gehört, dass Putin auf Schwäche des Westens, also auf Verhandlungsangebote, immer mit Härte, mit einer Ausweitung des Krieges reagiert, dann muss man ihn also, lautet eigentlich die logische Konsequenz, unter Druck setzen, um den Krieg einzudämmen. Mutmaßlich verbirgt sich dahinter der Versuch, diesen Druck zu erhöhen. Und Kanzler Friedrich Merz hat ja diese Woche ebenfalls beim WDR-Europa-Forum angekündigt.
Es gibt keinerlei Reichweitenbeschränkungen mehr für Waffen, die an die Ukraine geliefert worden sind. Weder von den Briten noch von den Franzosen noch von uns. Von den Amerikanern auch nicht. Das heißt also, die Ukraine kann sich jetzt auch verteidigen, indem sie zum Beispiel militärische Stellungen in Russland angreift. Das konnte sie bis vor einiger Zeit nicht. Das hat sie bis vor einiger Zeit auch bis auf ganz wenige Ausnahmen nicht getan. Das kann sie jetzt.
Das kam für viele einigermaßen überraschend und war auch zum Beispiel der britischen BBC, wie ich hier in Westafrika tatsächlich im Radio gehört habe, eine ausführliche Meldung wert. Aus Moskau hieß es sofort, das sei möglicherweise eine sehr gefährliche Entwicklung. Das ist so ein bisschen das neue Propagandanarrativ, Stefan, das uns begleiten wird, glaube ich, aus dem Kreml, dass Europa die direkten Gespräche Russlands mit der Ukraine torpedieren wolle. Diese Reichweitenaufhebung heißt aber jetzt erstmal, die Ukraine könnte sich theoretisch mit weitreichenden Waffen auch auf russischem Staatsgebiet verteidigen. Was offenbar ja dann auch Thema der Reise war, damals von Friedrich Merz mit dem französischen Staatspräsidenten Macron und dem polnischen Regierungschef Tusk nach Kiew. Woran sich aber für mich sofort die Frage anschließt, mit welchen Waffen könnte die Ukraine das denn tun? Denn die US-amerikanischen ATACMS waren mal sehr wirksam dabei, auch diese Offensive zum Beispiel nach Kursk zu begleiten. Aber mein letzter Stand ist, davon hat die Ukraine eigentlich keine mehr. Es gab bereits im März schon Berichte, dass die Armee alle von den USA gelieferten ATACMS verbraucht hätte. Bleiben die französischen Scalp und die britischen Storm Shadow, die in der Tat ja höchst wirksam waren und auch künftig sein könnten. Die Briten haben wohl Hunderte geliefert, ohne dass es dafür eine offizielle Bestätigung gibt. Aber auch da gab es zuletzt Anzeichen, dass die ukrainischen Lager leer sein könnten. Also es hängt so ein bisschen davon ab, wie viel die Briten weiter bereit sind, künftig zu liefern. Und was Deutschland betrifft, so hat die Bundesrepublik ja eigentlich so wahnsinnig viel Weitreichendes nicht im Angebot. Es sei denn, Stefan, wir reden dann doch wieder über das Thema Taurus.
Reden wir mal über dieses Szenario. Die Ukraine versucht ja, die ungleich größere Feuerkraft der russischen Streitkräfte auch dadurch zu verringern, dass eben Munitionsdepots, Waffenlager und Fabriken und auch Militärstützpunkte tief im russischen Hinterland angegriffen und beschädigt oder gar zerstört werden. Und wir hören in letzter Zeit häufiger, dass die Moskauer Flughäfen wegen ukrainischer Drohnenangriffe vorübergehend geschlossen werden müssen. Welche Rolle würde vor diesem Hintergrund das Waffensystem Taurus, also dieser deutsch-schwedische Marschflugkörper, machen, wenn er 500 Kilometer weit fliegen kann?
Also wir haben ja schon sehr oft über den Taurus gesprochen in dieser Sendung. Dieser Marschflugkörper ist natürlich das weitreichendste, was die Bundeswehr da im Angebot hat in dieser Kategorie. Der Taurus kann Ziele in bis zu 500 Kilometern Entfernung treffen, beziehungsweise kann das gegnerische Radar an Bodennähe tatsächlich unterfliegen auf dieser Strecke. Bundeskanzler Olaf Scholz hatte ja immer gewarnt, man bräuchte zur Zielprogrammierung auch die Bundeswehr. Deutschland liefe damit Gefahr, Kriegspartei zu werden. Jetzt gibt's ja aber dieses Merz-Wort, der Scholz damals schon nahegelegt hatte, Putin doch damit unter Druck zu setzen, dass man sagt, hör du auf mit dem Luftangriffsterror, sonst liefern wir Taurus. Ob das jetzt also dieser neue Vorstoß erstmal der Versuch ist, Druck aufzubauen oder ob man wirklich dicht dran ist, den Taurus tatsächlich zu liefern, das werden wir sehen. Ich bin aber nicht sicher, Stefan, ob wir es sofort erfahren werden, weil ja die neue Bundesregierung sich Stillschweigen auferlegt hat, was neue Waffenlieferungen angeht. Lass mich nur noch kurz anfügen, dass es in Friedrich Merz' Partei, der CDU, aber auch Stimmen gibt, die eher in die entgegengesetzte Richtung wollen. Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer hat ja bei Zeit Online am Wochenende gefordert, mit Putin über eine Reaktivierung der Nord Stream Pipeline ins Gespräch zu kommen. Parallel übrigens forderte Kretschmer das zu den ja tödlichsten Raketen- und Drohnenangriffen seit langem, über die wir ja schon gesprochen haben.
Nun wissen wir aus Zuschriften unserer Hörerinnen und Hörer, Kai, dass sich viele große Sorgen machen. Deutschland könnte in diesen Krieg hineingezogen werden, wenn es Waffen liefert, die Russland auch fernab der Front treffen könnten. Ist diese Sorge aus deiner Sicht berechtigt?
Also der Kreml versucht natürlich, diese Ängste bei uns auch gezielt zu schüren. Und es gibt ja auch einschlägige Sprachrohre, die ich jetzt nicht weiter explizit nennen muss, die das bereitwillig aufgreifen bei uns. Es ist am Ende die Frage, auf welchem Weg lässt sich dieser Krieg wirklich beenden? Ist es der Weg, man setzt Putin unter Druck, oder ist es der entgegengesetzte? Jetzt lässt sich ja, denke ich zumindest, ohne historisch jetzt tief in die Archive steigen zu müssen, sagen, dass dieser Weg, wir nähern uns Putin an, treiben Handel mit ihm, machen große Gasdeals und tun wirklich viel, um ihn nicht zu sehr zu verärgern, also verhindern zum Beispiel auch den NATO-Beitritt der Ukraine etc., dass dies eben so nicht funktioniert hat. Wenn man jetzt den anderen Ansatz wählt, also den der Stärke oder des Drucks, dann gilt es natürlich trotzdem immer abzuwägen, wie weit man genau da gehen will und muss.
Mhm. Viele unserer Hörerinnen und Hörer, das weiß ich, haben die Bilder vom großen Gefangenenaustausch sehr bewegend gefunden. Ausgemergelte Männer, von denen manche mehrere Jahre in russischer Kriegsgefangenschaft waren und die von ihren Familien entsprechend erleichtert und mit großen Emotionen endlich wieder in die Arme genommen werden konnten. 1000 russische Kriegsgefangene wurden in den vergangenen 3 Tagen gegen 1000 ukrainische Kriegsgefangene ausgetauscht. Viele hatten das auch als Zeichen der Hoffnung gewertet, also als einen vertrauensbildenden Zwischenschritt, möglicherweise zu einer Waffenruhe. Wie passt das zusammen mit den massiven Luftangriffen der Russen?
Es wirkt wie ein Widerspruch, wobei ich ja in unserer Sendung am Freitag auch schon betont hatte, das ist eines der wenigen Gebiete, Gefangenenaustausch, auf dem die Kommunikation zwischen Moskau und Kiew irgendwie tatsächlich über all die Jahre immer noch funktioniert hat. Das ist natürlich ein Austausch, der auch Russland nützt, denn es sind ja wirklich 1000 Gefangene gegen 1000 Gefangene. Vielleicht war aber auch diese massive Luftangriffskampagne von Seiten Russlands das klare Signal, selbst wenn wir Gefangene austauschen, heißt das eben nicht, dass wir von Moskau aus den Krieg beenden möchten. Aber klar, das hat auf ukrainischer Seite wirklich zu sehr emotionalen und wirklich freudenerfüllten Szenen geführt. Zum Beispiel gibt es einen kurzen Film, bei dem ausgemergelte, aber jubelnde Soldaten, ukrainische, in einem Bus sitzen, als sie die Grenze überqueren zu ihrem Heimatland. Aber in diesen allgemein großen Jubel auf ukrainischer Seite mischt sich auch etwas Kritik. Unter den Heimkehrern sei nämlich kein Soldat der Azov-Brigade, hat der Kommandeur dieser Azov-Truppen Prokopenko auf Facebook erklärt und hat von einer tatsächlich Schande für das Land gesprochen. Die Azov-Kämpfer hätten das Stahlwerk in Mariupol, wir erinnern uns, bis Mai 2022 verteidigt und seien dann eben auf Befehl in Gefangenschaft gegangen. Daran hat der Kommandeur erinnert und hat dann gesagt, sie hätten eigentlich nach mehr als 3 Jahren das absolute Recht, vorrangig ausgetauscht zu werden, was aber jetzt nicht passiert ist.
Und dann, wie gesagt, die schrecklichen Bilder von den Folgen der schweren Luftangriffe. Es gibt einen, für den Putins Vorgehen überhaupt keinen Sinn mehr zu ergeben scheint, Donald Trump. Er hat Russlands Machthaber schlichtweg für verrückt erklärt. Wie hat er das genau formuliert und wie ist das einzuordnen?
Ja, wir können uns ja den US-Präsidenten einfach mal gemeinsam im Wortlaut anhören. Angesichts des Bombenterrors wurde Donald Trump für seine Verhältnisse einigermaßen ungehalten.
And I'm not happy with what Putin's doing. He's killing a lot of people and I don't know what the hell happened to Putin. I've known him a long time. Always gotten along with him. But he's sending rockets into cities and killing people and I don't like it at all. Okay? We're in the middle of talking and he's shooting rockets into Kiev and other cities. I don't like it at all.
Ich habe keine Ahnung, was mit ihm los ist, sagt Trump über Putin. Wir befinden uns mitten in Gesprächen und er schießt Raketen nach Kiew und auf andere Städte. Auf Truth Social, also seiner Mitteilungsplattform, hat Trump noch einen draufgesetzt und hat Putin tatsächlich verrückt, also crazy genannt, hast du ja schon angedeutet. Aber letztlich lautet aus meiner Sicht natürlich die alles entscheidende Frage, entsteht daraus irgendetwas? Mündet das in die ja mal angedrohten neuen Sanktionen oder ist in ein paar Stunden dann alles wieder verraucht und ist der Druck dann wieder weg? Es gibt jetzt Berichte aus US-Medien, dass Trump über neue Sanktionen gegen Russland verschärft nachdenke. Die Frage ist, sind solche Berichte erstmal nur der Versuch, Druck zu erzeugen und aufzubauen oder münden sie tatsächlich in irgendwas? Wir haben ja schon viel über Trump geredet, Stefan, und auch vor dieser Sendung. Und bei dir habe ich so ein bisschen rausgehört, du hättest Donald Trump am liebsten gar nicht zu Wort kommen lassen in dieser Sendung.
Ja, das stimmt ein bisschen, weil ich seit Jahren den Eindruck habe, dass Worte wenig Wert zu haben scheinen in Trumps Welt. Ich habe ihn ja in seiner ersten Amtszeit vor allem als fahrlässig plappernden Präsidenten erlebt, so sage ich das mal, als einen Populisten, der täglich großspurige Ankündigungen macht, wild spekuliert, wahrheitswidrige Behauptungen macht und erschreckend schlecht informiert ist. Deshalb messe ich ihn lieber an seinen Taten als an wirren Worten. Und neue harte Sanktionen gegen Russland, das würde mich aufhorchen lassen, nicht irgendwelche Posts in dramatischen Großbuchstaben, das stimmt.
Dann gucken wir mal, was daraus wird. Im Kreml jedenfalls scheint man sich seiner Sache einigermaßen sicher zu sein. Putins Sprachrohr Peskow hat erklärt, da seien wohl ein bisschen die Emotionen hochgekocht nach dem Motto, kann ja mal passieren, was Trump da rausgerutscht ist. Wir beide bekommen ja in letzter Zeit viele Zuschriften, die uns nahelegen, der Frage mal nachzugehen, wie sehr Trump jetzt eigentlich wirklich eine Marionette Putins ist. Da gibt es viele Zuschriften. Ich will an dieser Stelle nur mal den Hörer Tim Boom zu Wort kommen lassen, auch weil der uns schon zum zweiten Mal geschrieben hat. Und der sagt, Zitat, Trump war in seinem Leben mindestens 6-mal total bankrott und wurde nicht nur einmal durch Geld aus Russland gerettet. In seinen Immobilien gehen seit Jahren Geschäftsmänner in Anführungsstrichen aus Russland ein und aus. Und dann schreibt er noch weiter, ich kann absolut nicht verstehen, dass nach jeder positiv wirkenden Aussage von Trump Journalistinnen Hoffnung auf einen erneuten Sinneswandel in Richtung Friedensbemühungen verbreiten möchten. Also dahinter steckt ja die alles entscheidende Frage, wie sehr Moskau den Mann in Washington unter Kontrolle hat. Und da zitieren auch viele unserer Hörerinnen und Hörer eine ZDF-Doku, Putins Helfer heißt sie, des Kollegen Johannes Hanow. Wozu ich an dieser Stelle jetzt erstmal nur sagen will, wir nehmen uns das zu Herzen und wollen aber, bevor wir uns jetzt in der einen oder anderen Richtung festlegen, Marionette oder nicht, nehmen wir uns fest vor, das in der kommenden Woche mal ausgiebig zu beleuchten. Also vielen Dank schon mal jedenfalls für die ausgiebigen Hörermails und die neue Themenidee.
Ja, gutes Thema, wichtiges Thema. Und follow the money, also Folge der Spur des Geldes, ist für Journalisten immer ein guter Rat.
War schon bei Watergate ein guter Rat.
So ist es. Jetzt gehen wir noch mal zurück ins Kriegsgeschehen. Über die massiven Luftschläge hatten wir ja schon berichtet. Kommen die Russen, die Angreifer, auch an der Front voran? Wie sieht's da aus?
Ja, der ukrainische Präsident Zelensky warnt ja bereits vor einer neuen russischen Offensive und es ist ja auch sichtbar, dass die russische Armee versucht, im Norden der Ukraine, in der Provinz Sumy konkret weiter vorzudringen. Erklärtes Ziel ist es hier, eine sogenannte Pufferzone zu errichten. Darüber hatte ich ja in der Sendung mit Anna am Freitag schon ausführlich gesprochen. Das ist tatsächlich offiziell so verlautbart worden von Putin. Und auch im Schwerpunkt der Kämpfe, also im Osten des Landes, im Donbass, bleibt die Ukraine unter Druck. Zu nennen ist hier unter anderem die Region Toretsk. Da ist Russland dabei, die Frontlinie zu begradigen. Da habe ich mir erklären lassen, das ist für Angreifer nicht so ganz unwichtig, eine gerade Frontlinie zu haben, um eben Gegenangriffe in den eigenen Rücken von der Seite sozusagen zu vermeiden. In diesem Gebiet nahe der Stadt Kostiantynivka in Donetsk war die russische Armee zuletzt weiter vorgerückt. Unter anderem heißt es jetzt von russischer Seite aktuell, der Ort Stara Mykolaivka sei jetzt in ihre Hände gefallen. Also die russische Armee rückt immer dichter heran an Kostiantynivka. Insgesamt muss man immer dazu sagen, Stefan, die Ukraine ist unter Druck, die russische Seite ist in der Offensive, aber all das passiert immer noch in sehr langsamem Tempo und unter hohen Verlusten. Wie haben die Kollegen vom Institute for the Study of War, von diesem US-Think Tank, das ausgedrückt? Wenn die russische Armee in dem Tempo weitermacht, dann bräuchte sie 83 Jahre, um den bislang nicht beherrschten Teil der Ukraine auch noch zu erobern.
Ja, und Stichwort hohe Verluste. Wenn du schilderst, was in diesem Krieg jeden Tag passiert, muss ich an das denken, was Soldatinnen und Soldaten der NATO üben. Ich war kürzlich eine Woche mit den Heeresfliegern der Bundeswehr im Baltikum unterwegs und was mich neben den auch durch ukrainische Berater übrigens realistisch gemachten Gefechtsszenarien und der simulierten Drohnenbedrohung beeindruckt hat, war eine Übung der US Army.
US Army heißt, die Amerikaner sind noch dabei, was ja für die baltischen Staaten, für Esten, Letten und Litauer erstmal beruhigend ist, oder?
So ist es. Und wenn im Manöver 500 US-Fallschirmjäger abspringen, dann wirkt die Ostflanke der NATO für die Bevölkerung bestimmt schon deutlich weniger bedroht. Das ist so. Aber ich meine eigentlich was anderes. Denn die Amerikaner hatten auf einem ehemaligen Raketenstützpunkt der Roten Armee in Litauen binnen 48 Stunden ein komplettes Feldhospital in einen Bunker gebaut. Mit allem drum und dran. Operationssäle, Intensivstation. Und dann haben junge Soldaten mit Theaterblut und Simulationstalent Schwerverwundete gemimt vor uns, vor dieser Pressetruppe.
Aber ist das realistisch? Also kann man sich so wirklich auf den Stress eines echten Krieges vorbereiten?
Nein, da gibt es natürlich Grenzen des Imitierbaren, aber es ist doch den Amerikanern überraschend gut gelungen, das war mein Eindruck, diesen Stresslevel in so einem Feldhospital nachzuempfinden. Diese Schwerverwundeten, also die gespielten Schwerverwundeten, haben vor Schmerzen geschrien, der Strom der Verletzten riss nicht ab, die Ärzte in Uniformen kamen da spürbar an ihre Grenzen und konnten dann nur noch notdürftig versorgen, weil immer mehr Verletzte und Verwundete da reingebracht waren. Da wird einem schon ein bisschen anders, weil man sich vorstellt, so oder so ähnlich könnte es sein.
Aber im Ernstfall wären dann ja nicht nur die Amerikaner gefragt, ne? Also für die Versorgung der Verwundeten zum Beispiel wären dann nicht nur die USA zuständig, denn die Ostflanke wird ja von Truppen aus vielen NATO-Staaten verteidigt, auch von deutscher Seite zum Beispiel.
Ja, so ist es. Und es war deshalb ja auch ein multinationales Manöver im Baltikum mit mehr als 25.000 Soldatinnen und Soldaten aus 14 verschiedenen Nationen. Und in diesem Feldhospital, was wir da besuchen konnten, da habe ich auch Stabsärzte der Bundeswehr getroffen, Mediziner aus Spanien oder Großbritannien. Also eine gemeinsame Kraftanstrengung wäre die medizinische Versorgung ja auch im Ernstfall und an der Front, aber vor allem auch abseits des Kriegsgeschehens, Kai. Und mehrere tausend Tote und Verwundete jeden Tag. Mit diesen Zahlen rechnet die NATO, sollte es zum Beispiel an der Ostflanke des Bündnisses zu einem Krieg kommen, also zu einem Angriff mutmaßlich Russlands. Dann wären auch deutsche Krankenhäuser umgehend am Limit, denn auch 3 Jahre nach dem Überfall Russlands auf die Ukraine sind wir noch immer blank. Der Zivilschutz ist auf den Verteidigungsfall nicht vorbereitet. Das sage nicht ich, sondern so warnt das Deutsche Rote Kreuz. Das Multinational Medical Coordination Center Europe, kurz MMCCE, arbeitet in Koblenz daran, Sanitätsdienste NATO und europaweit besser zu koordinieren. Es ist dem Inspekteur des Sanitätsdienstes der Bundeswehr unterstellt. Und unser Kollege Alex Drost hat sich das mal genauer angeschaut und ich habe ihn nach seiner Rückkehr zunächst gefragt, womit sich das MMCCE konkret beschäftigt.
Das ist ein Zusammenschluss von mittlerweile 19 Nationen, die die Sanität, also das militärische Gesundheitswesen, optimieren wollen. Dabei geht es in erster Linie um die notfallmedizinische Versorgung von Verletzten und Verwundeten. Und das alles geschieht vor dem Hintergrund, dass Verteidigung eben nicht nur die Aufgabe des Militärs ist, sondern eben auch der zivilen Welt. Und die ist im Bereich der Sanität sogar essentiell, denn Deutschland als mögliche Drehscheibe muss sich ja darauf einstellen, für immerhin 800.000 NATO-Soldaten die Logistik bereitzustellen. Das umfasst dann den Transport von Personal und Material, die Versorgung mit Lebensmitteln und Treibstoff, aber eben auch die Sanität mitsamt Medikamenten, Verbandsmaterial und so weiter und so fort. Das ist elementar, denn im Worst Case reden wir multinational von mehreren tausend Verwundeten und Toten pro Tag, davon allein rund 1000 deutsche Soldaten täglich, so die Kalkulation. Diese Zahl hat mir Oberst Andreas Godau genannt und die Frage ist, wie diese Masse an Patienten durch multinationale Kooperation zum Beispiel zwischen den Deutschen und seinen verbündeten Nationen bewegt werden können.
Zwischen der Kampfzone und dem Heimatländern. Diese Funktion würden wir, ist zumindest eine Idee jetzt und eine Absicht machen, dass wir diesen Transport koordinieren mit Mitteln, die durch die Nationen nach dem Schlüssel ihrer Verluste oder ihrer Patienten stellen müssten. Das hieße, dass zum Beispiel Deutschland davon ausgehen könnte, dass wir um die 1000 Verletzte pro Tag haben könnten, in einem Schlimmstfall, deutsche Soldaten pro Tag in einem Worst-Case-Szenario. Und diese 1000 Patienten müssten dann multinational koordiniert aus der Kampfzone, aus dem NATO-Gebiet an die Nation, die die Verantwortung hat für die Versorgung, übergeben werden.
Der Expertenrat der Bundesregierung und Vertreter aus Ärzteverbänden und der Politik sind sich einig, Deutschland ist darauf nicht vorbereitet. Und nach 2 Tagen wäre auch das deutsche Gesundheitssystem im Ernstfall am Limit. Und vor dem Hintergrund hört man in Koblenz auch gar nicht gerne, dass in Deutschland Krankenhäuser geschlossen werden sollen.
Also in dem Kontext sind die Zahlen von Betten und Unterbringungen schon beunruhigend, wenn es tatsächlich zu einer derartigen Streichung kommt, ohne Reserve aufzubauen. Nicht alle Betten, denke ich mal, müssen jederzeit bereitgehalten werden, betriebsbereit. Aber wir müssen schon eine Idee haben, wie wir damit umgehen wollen. Und wir ist der Staat. Und der Staat sind wir alle und das Gesamtsystem ist hier in der Verantwortung.
Um Verwundete überhaupt von der Ostflanke in Krankenhäuser im westlichen Europa bringen zu können, braucht es natürlich auch immense logistische Kapazitäten. Das kann man sich vorstellen. Sind die vorhanden?
Auch da sieht es nicht so gut aus, vor allem nicht beim Transport über die Schiene, weder von der Front weg ins Hinterland noch wieder zurück an die Front. Das sagt Generalarzt Rolf von Uslar, der MMCCE Director ist.
Patiententransport Schiene sind wir noch nicht weit genug gekommen. Da gähnt noch wirklich ein abgrundtiefes Loch in unseren Fähigkeiten. Und umgekehrt, Sie müssen mal sagen, für einen schwerverwundeten Kategorie-Alpha-Patienten, der sozusagen nach hinten kommt, brauchen Sie ungefähr sein Körpergewicht, etwas mehr sogar, an Sanitätsmaterial, was Sie wieder nach vorne bringen müssen, weil er das nämlich verbraucht hat. Und das ist auch noch ein riesiger Punkt. Da haben wir auch noch erhebliche Lücken.
Ist auch rechtlich keine einfache Sache, denn wenn man zum Beispiel Sauerstoffflaschen zur Beatmung in Zügen der Deutschen Bahn mitnehmen wollen würde, dann ist man auch schnell im Bereich von Gefahrguttransporten.
Und 19 Nationen machen ja mit beim Multinational Medical Coordination Center Europe. Sind die denn im Schulterschluss in der Lage, diese angesprochenen Lücken und Löcher zu stopfen?
Leider auch hier ein klares Nein. Und das vor dem Hintergrund, dass Deutschland im Bereich der Sanität sogar noch als ganz gut aufgestellt gilt. Das zeigt aber, dass es in anderen Nationen eben noch schlechter aussieht. Und dazu nochmal Generalarzt von Uslar.
Wenn man eben da schaut, was können die Franzosen, was können die Briten, was können die Italiener oder so, dann würde man immer sagen, boah, haben die Deutschen aber viel. Ja? Das ist ja super, ja. Aber das ist an sich keine gute Nachricht, denn es ist an sich erschreckend, wie wenig die anderen da auch haben.
Und da reden wir ja nur über Material und Personal, der Faktor Bürokratie, auch zwischenstaatlich, das ist nochmal eine ganz andere Baustelle.
Und Bürokratie ist ja immer ein gutes Stichwort. Wer sich näher mit der Bundeswehr befasst oder selbst Soldat ist, der hat manchmal den Eindruck, die Bundeswehr sei eine Behörde, die mehr mit Papier als mit Verteidigung zu tun hat. Aber andere Armeen sind da vermutlich auch nicht viel besser. Also wie soll das funktionieren, wenn Bürokratiemonster aus mehreren Ländern auch noch aufeinandertreffen, um dann gemeinsam etwas zu bewegen? Kann das gut gehen?
Es ist ein total dickes Brett. Das hat auch Generalarzt von Uslar bereits in der Vergangenheit zu spüren bekommen. Und zwar, als die Bundeswehr in Zeiten der Corona-Pandemie in Lissabon eine Intensivstation betreiben wollte, um Portugal in der Pandemie zu helfen.
Soweit so gut. Alles natürlich sagt, na, tolle Sache, super, ja. Und dann kommen natürlich die typischen Formalia dann dazu mit der Frage, tja, was für ein Bachelor-Degree haben denn bei Ihnen die Anästhesie- und Intensivpfleger? Und in Deutschland haben die in der Regel keines. Also ich war einen Tag, bevor der Flieger ging, ja, war ich immer noch im Streit mit dem portugiesischen Gesundheitsministerium, und wenn jetzt jemand verstirbt, wie das dann da rechtlich ist.
Und damals ging es ja nur um die Kooperation zwischen zwei Staaten. Und jetzt mal folgender Gedanke: Ein italienischer Soldat, behandelt von einem Arzt aus Ungarn mit einer Blutkonserve aus Rumänien, wird mit einem britischen Helikopter in eine Klinik in Polen geflogen und so weiter. Also da braucht es nicht viel Fantasie, um zu verstehen, dass für multinationale Kooperationen jede Menge organisatorische und auch rechtliche Fragen zu klären sind in der NATO und auch in der EU. Und das wiederum bereitet Colonel Jürgen Muntener große Sorgen. Muntener kennt sich aus im internationalen Projektmanagement in den Bereichen Verteidigung und Zivilschutz und kennt sich auch mit EU- und NATO-Prozessen aus.
Ich mache mir Sorgen, dass viele von diesen Standards, die durch die EU entwickelt sind, immer fokussiert sind auf zivile Gesundheitssysteme in den Nationen und nie in den Hinterkopf bedacht worden sind, dass Nationen auch zusammenarbeiten müssen in Krisen und im Krieg. Und da stoßen wir jetzt drauf. Wie machen wir das? Wie sorgen wir dafür, dass deutsches Medizinrecht oder niederländisches Medizinrecht aufeinander angepasst wird durch die Basis? Das ist das europäische Medizinrecht. Und so gibt es viele verschiedene Vorbilder darüber, wie man das eigentlich machen sollte. Und da gibt es noch viel Arbeit.
Einen großen Wunsch hat Muntener, nämlich, dass wir Deutschen uns zum Beispiel die Finnen, Esten und Schweden zum Vorbild machen, weil die ihrer Bevölkerung klar machen würden, sich wirklich auf Krieg vorbereiten zu müssen.
Ich nehme als Vorbild die schwedische Regierung, die auf ihren Websites Dokumente stehen hat, wie was man machen soll, wenn Krise oder Krieg in Schweden ankommt. Wo die Bevölkerung auch klar und definiert gesagt hat, die ersten 3 Tage sind sie auf sich selber angewiesen. Denn wir sind da beschäftigt, um die Krise erstmal im Griff zu bekommen. Ich glaube nicht, dass man diese Botschaft jetzt schon in Deutschland oder in Niederlanden erkennen könnte. Das würde unsere Bevölkerung wahrscheinlich nicht so schnell akzeptieren.
Und auch hier sieht man wieder, dass Gesamtverteidigung nur dann funktioniert, wenn die zivile Seite mit ins Boot genommen wird.
Nun befasst sich ja das MMCCI, wenn ich es richtig verstanden habe, nicht nur mit der Zusammenarbeit innerhalb der NATO, sondern es geht ja auch um Koordination innerhalb der EU. Vor welchen Herausforderungen steht denn die Union, wenn wir darüber sprechen, wie das militärische und zivile Sanitäts- und Gesundheitswesen auf einen Ernstfall vorbereitet wäre, gemeinsam?
Also eine Besonderheit im Vergleich zur NATO ist ja, dass die EU eben kein Militärbündnis ist, sondern ein Staatenbündnis. Und welche Folgen das hat, hat mir Colonel David La Cassagne erklärt.
Deswegen muss die EU jetzt also mehr und mehr mit privaten Firmen, also die sanitätsdienstliche Versorgung organisieren. Das gilt also insbesondere für medizinische Evakuationen, ja, mit Hubschraubern. Und auch für die chirurgische Versorgung.
Klingt einfach, ist es aber nicht. Das haben wir ja in Afghanistan bei den Karfreitagsgefechten gesehen. Damals starben 3 deutsche Soldaten im Kampf mit den Taliban. Und es waren amerikanische Soldaten mit ihren Black Hawk-Hubschraubern, die verwundete deutsche Soldaten unter Beschuss evakuiert haben. Und jetzt mal folgender Gedanke, also welche private Firma würde denn bitte ihr Personal und ihre Hubschrauber dahin schicken, wo Blei in der Luft ist? Und wenn ja, zu welchem Preis? Soldaten dagegen, kann man das einfach befehlen, Dienstleistern eher nicht.
Das kann akzeptabel sein, aber das wünschen wir uns nicht. Wir möchten also durch unsere eigenen Kräfte und sanitätsdienstliche Dienste versorgt werden, aber wir haben nicht genug zurzeit. Das ist ein Problem.
Abgesehen davon könnten diese privaten Dienstleister ja auch nur dann Geld verdienen, wenn wirklich Krieg ist. Im Frieden würden die Hubschrauber eher am Boden bleiben. Und wer bitte würde investieren, um eine Leistung vorzuhalten, die hoffentlich niemals benötigt wird?
Private Dienstleister würden uns also auch nicht unbedingt kriegstüchtiger machen. Das klingt jedenfalls so. Wer aber Sanität bereits kriegstüchtig machen musste, ist ja die Ukraine, von der andere Armeen weltweit sicherlich jede Menge lernen könnten in dieser Beziehung. Gibt es da irgendeinen Austausch, die in die aktuellen Planungen einfließen können?
Auf jeden Fall, die gibt es. Also 2 Beispiele dazu. Das erste hat mit Drohnen zu tun. Die sorgen in der Ukraine immer wieder dafür, dass der Transport von Verwundeten aus der Kampfzone ins Hinterland ungleich komplizierter geworden ist, weil russische Drohnen ja jederzeit völlig überraschend angreifen. Und das ist ein Problem, dazu der Generalarzt von Uslar.
Da brauchen wir wirklich Lösungen. Denn das, was dort wahnsinnig viele Leben kostet in der Ukraine, ist, dass die Rettungskette einfach nicht betrieben werden kann, weil eben schon das Verbringen eines verwundeten Patienten schon nicht funktioniert. Das haben wir in der Vergangenheit nicht so eingeschätzt gehabt.
Ukrainische Soldaten berichten auch, dass es Wochen dauern kann, Verwundete abzutransportieren. Das überlebt nicht jeder. Und ein zweites Beispiel, das uns die Ukraine lehrt, ist der sogenannte Electronic Warfare, also die elektronische Kampfführung. Die sorgt etwa dafür, dass elektronische Geräte nicht mehr funktionieren. Und das betrifft leider auch medizinische Gerätschaften. Da geht nichts mehr und das hatte man bisher auch so nicht auf dem Schirm. Das muss jetzt aber auch in die Planung einfließen. Und eine Idee ist, selbst auf Drohnen zurückzugreifen. Die könnten zum Beispiel Medikamente in die Kampfzone reinbringen, aber auch umgekehrt Menschen aus der heißen Zone herausholen. Prototypen dazu werden sogar schon getestet, sagt Hauptmann Monique Hess.
Es gibt das Projekt Grille, kann man sich vorstellen, es sieht aus wie eine Kapsel. Und das ist beweglich. Also der Patient kann auch in dieser Kapsel schon grundversorgt werden. Das ist nachvollziehbar und das ist auch öffentlich.
Und das öffentlich betont sie, weil vieles eben auch geheim ist, nicht aber die Grille. Und darin können Schwerverletzte mit einer Geschwindigkeit von ca. 80 km/h bis zu 50 km weit geflogen werden. Nicht öffentlich ist dagegen eine Software, die, das klingt ein bisschen befremdlich, die Zahl von Toten und Verwundeten berechnet, um schon vor einem Gefecht kalkulieren zu können, ob zum Beispiel ein Angriff im richtigen Verhältnis zu möglichen Verlusten steht.
Man legt fiktiv das, ich nenne es jetzt mal Gefecht an, und dann gibt es Programme, mit denen ich das auswerten kann, wie viele Verluste, in welcher Art und Weise auch. Killed in action, wounded in action. Habe ich einen hohen Verlust, dann gehe ich dieses Risiko wahrscheinlich nicht ein. Ich bin auch überzeugt, dass es wichtig ist, nachzudenken, wenn ich eine Mission habe, die auch Erfolg bereiten soll. Das Outcome muss der wenigste Verlust für mich und meine Leute sein. Ja, und dafür ist so ein Programm wirklich essentiell.
Ein Algorithmus, der Tote, Verwundete und Verschollene kalkuliert, klingt spooky, kann aber in der Tat sehr sinnvoll sein, wenn dadurch am Ende wirklich mehr Soldaten verschont werden können.
Und das hoffen natürlich alle. Danke für deine Eindrücke, Alex, und für deine Recherchen zu diesem wichtigen Thema. Wir haben den Eindruck, da bleibt noch viel zu tun, bis wir kriegstüchtig sind. Danke.
Vielen Dank euch beiden, Alex und Stefan. Und das war's für diese Ausgabe von Streitkräfte und Strategien. Die nächste gibt es am kommenden Freitag. Bis dahin freuen wir uns wie immer über Anregungen, Lob und Kritik. Alles bitte per Mail an streitkräfte@ndr.de. Und damit verabschieden sich Kai Küstner aus Dakar
und Stefan Niemann aus Hamburg.
Und zum Schluss haben wir noch einen Filmtipp. Weltweit gibt es tausende private Militärfirmen, die im Auftrag von Staaten, Konzernen oder Organisationen operieren und Männer für Geld in den Krieg oder in Krisengebiete schicken. Sie sollen in fernen Ländern verteidigen, kämpfen und sogar töten. Wer sind diese Menschen, die ihr Leben für fremde Interessen riskieren, und unterscheiden sie sich wirklich von Söldnern? Das möchte Reporter Milan Schnieder in der neuen Reportage »Söldner töten für Geld« herausfinden. Zu finden ist der Film ab sofort in der ARD-Mediathek. Den Link zum Film packen wir euch auch in die Shownotes. ARD